Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir auch heute auf Gottes wunderbares Wort gemeinsam hören dürfen. Und wir haben es wunderbar durch Samuel Ziegler gehört, die Textlesung. Und genau um diesen Text soll es heute gehen. Zuerst möchte ich aber noch ganz herzlich begrüßen unter uns Freddy Winkler und seine Frau Beate. Sie sind nämlich heute hier. Herzlich willkommen. Und am nächsten Donnerstag dürfen Sie ja dann, oder du, Freddy, die Gebetsstunde haben. Und nun lassen Sie uns doch gemeinsam nochmals kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kostbares Wort, das uns unser ganzes Leben staunen lässt. Herr, dein Ratschluss, er ist so kostbar. Und wir wollen darin wachsen, Herr, hilf uns heute, schließ dein Wort auf durch deinen guten Heiligen Geist, Herr, dass du doch verherrlicht wirst und dein wunderbarer Name, Herr, zu deiner Ehre soll dieser Gottesdienst sein. Wir danken dir. Amen. Ja, das Thema, der brennende Busch, Modell der zukünftigen Erlösung Israels. Ich persönlich hatte schon immer eine Begeisterung für Modelleisenbahnen. Diese Treue zum Detail, sie fasziniert mich. Persönlich hatte ich selber nie eine, aber es gab in Zürich mal so eine Modellwelt in der Nähe des Zürcher Zoos. Und wir kennen natürlich auch die Swiss Miniatur. Da könnte ich Stunden darin verbringen und diese liebevoll detaillierten Landschaften betrachten und wie die Züge da fahren und die Barrieren runtergehen, ganz so, wie wir das aus dem realen Leben eben kennen. Und da könnte es einem dann tatsächlich passieren, dass wir einen Zug beobachten dort in dieser Modellwelt und genau mit diesem Zug fahren wir anschließend nach Hause. Könnte passieren. Was zeigt das? Es ist ein Modell, das Kleine, ein Modell auf das Große und auf das Tatsächliche hin. Wir können auch sagen, ein Prototyp, nach dem dann das Große oder die Serie gebaut wird. Und genau das, meine Lieben, wollen wir heute Morgen in dieser Begebenheit miteinander betrachten. Wir gehen diese Begebenheit durch und streichen auch ganz viele Parallelen von Mose auf Jesus heraus. Alles so wunderbar. Und wir begegnen dann immer wieder mal eben diesem Wort Modell. Wir können sagen, Mose das Märklin und Christus der Große und Tatsächliche. Zugrunde liegt uns der Text, den wir schon gelesen haben, und wir werden auch noch ein, zwei andere Stellen zuziehen aus dem Hebräerbrief und auch aus der Apostelgeschichte. Und nun zunächst wollen wir uns anschauen, was sagt der Text? Was sagt der Text? Ganz einfach. Dinge, die elementar sind, wollen wir herausstreichen und wir beschäftigen uns zuerst einmal mit den wichtigen Grundlagen. Wir wollen also gemeinsam im Vorab Dinge nennen, die elementar sind für diese Begebenheit. Das heißt, wir sprechen mal so pauschal über die ganze Begebenheit und danach dann im zweiten Punkt wollen wir uns anschauen, was geschah, bis Mose zum Busch kam. Und dann schauen wir uns auch an die Bedeutung des brennenden Busches. Ja, wenn wir diese Begebenheit im Wort Gottes lesen, dann stellen wir fest, es handelt sich um ein historisches Ereignis, ein wahres Ereignis. Und das hat sich ganz genau so hat das stattgefunden. Das glauben wir doch alle, oder? Genau so hat es stattgefunden. Was würden Forscher, Wissenschaftler, einige Theologen vielleicht sagen zu diesem Ereignis? Das sei nur bildlich zu verstehen. Es habe sich niemals so ereignet. Warum? Ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt, das gibt es nicht. Das haben wir noch nie gesehen und deshalb kann es auch nie so stattgefunden haben. Wissenschaftler hätten womöglich Proben entnommen von diesem Busch, der brannte, vom Erdreich des Busches und diese Proben wiederum verglichen mit anderen Büschen und anderen Erdreichen und die Wissenschaftler hätten dann gemerkt, es gibt keinen Unterschied und somit ist dieser Busch einfach nur ein Märchen. Der brennende Busch, ein Märchen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch noch Archäologen, die gläubig sind, die bestätigen wollen, die Bibel ist wahr. Und der Herr schenkt es ja in seiner Gnade, dass auch immer wieder Beweise gefunden werden, die die Wahrheit der Bibel aufzeigen. Über solche Funde, da freuen wir uns natürlich, wir loben Gott darüber. Aber abhängig von solchen Funden sind wir nicht. Denn wir wissen es geht um Glauben und das ohne Beweise. Wenn die Bibel sagt, Mose hat es genau so erlebt, dann hat Mose das alles auch ganz genau so erlebt. Und so war der brennende Busch eine wirkliche Gotteserscheinung mit wirklichem Reden Gottes zu seinem treuen Knecht Mose am Berg Horeb auf der Sinai-Halbinsel. Und nun die Frage, um was ging es in dieser Gotteserscheinung? Was war das Thema damals? Es ging um den Plan Gottes, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Und für diese Aufgabe hat der Herr den Mose in diesen brennenden Dornbusch berufen. Heute wollen wir gemeinsam etwas versuchen. Wir haben es mit dem Wortmodell angesprochen. Wir wollen versuchen, dieses Modell von damals zu beleuchten mit dem zukünftigen Ereignis der Befreiung Israels. Denn wir sind doch davon überzeugt, dass unser großer Gott Israels in dieser Befreiung damals aus Ägypten zugleich etwas vorausgeschattet hat, etwas vorgebildet hat, was er in Zukunft im großen Stile durchführen will mit seinem auserwählten Volk. Und deshalb wollen wir heute einmal schauen, was denn der tiefe und prophetische Wert dieses historischen Berichts ist. Ich bin davon überzeugt, wir werden staunen, wie Gott in seinen Absichten mit Israel in den Tagen von Mose eben ganz viele Modelle geschaffen hat und Vorbilder auf das Zukünftige hin. Und meine Lieben, diese Dinge, die sind alle getränkt von lauter Liebes- und Heilsgedanken unseres Gottes. Und nun stellt sich noch die Frage, dürfen wir das überhaupt? Einfach eine biblische Geschichte nehmen und prophetisch beleuchten? Die Bibel, sie sagt ganz deutlich ja. Dazu können wir lesen Lukas 24, 44. Da sagt es Jesus selber in Lukas 24, 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Aber Achtung, da geschieht uns oftmals ein Fehler. Oftmals, vielleicht unbewusst, da stoppen wir bei der erniedrigten Ankunft als Mensch unseres Herrn Jesus Christus. Aber das ist nur eine Seite. Es gibt auch noch den verherrlichten Jesus bei seiner Wiederkunft. Und das muss alles erfüllt werden. Diesen Zusammenhang der ganzen Bibel zeigen schon die Mosebücher auf in 5. Mose 18, 15, wenn es heißt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Wir haben uns nun also angeschaut, einige wichtige Grundlagen zu unserer Begebenheit. Und zunächst soll es nun, wie wir das bereits erwähnt haben, darum gehen, was alles geschah, bis Mose beim brennenden Busch war. Was geschah zuvor? Das wollen wir nun beleuchten. Und anschließend, da werden wir dann auch eben die Parallelen der tatsächlichen Begebenheit besser sehen. Der zweite Punkt ist, was vorher geschah. Und nun eine Bitte an die Technik. Die PowerPoint ist nicht die aktuelle Version. Bitte einfach auf die Startseite zurückgehen. Wir fahren einfach ohne PowerPoint fort. Danke vielmals. Also der zweite Punkt, was vorher geschah. Bevor wir nun zur Begegnung des Mose und dem brennenden Busch also kommen, müssen wir noch eine Frage beantworten. Was hat sich in Ägypten alles ereignet? Warum Ägypten? Wie kam es bis zu dieser Geschichte mit dem brennenden Busch? Und am Ende dieses Punktes, da stehen wir alle gemeinsam mit Mose vor diesem Busch. Das Volk Israel, es lebte dort im Besitz der Ägypter als Knechte, als Sklaven, und das Volk Gottes, es war sehr fruchtbar. Und zwar, dass der Pharao, da war ein neuer Pharao an der Macht, der alte Pharao, der alte König Ägyptens, der kannte den Josef und der war dem Volk Israel sehr wohlgesonnen. Der neue Pharao kannte Josef nicht. Und durch das, dass sich dieses Volk so zahlreich vermehrte, da bekam dieser neue Pharao Angst, dass eines Tages das Volk Israel zahlreicher sein könnte als die Ägypter und dass das eine empfindliche Niederlage geben könnte. Und so legte dieser immer mehr Lasten auf das Volk. Sie wurden immer mehr gequält und bedrückt. Aber was ist geschehen? Das Volk wurde noch zahlreicher, noch zahlreicher. Und da sehen wir auch, was Antisemitismus bewirkt, auch in der heutigen Zeit. Er bewirkt das Gegenteil von dem, was die Menschen gerne hätten. Das Volk wurde zahlreicher. Und der Pharao, er wollte dann alle Söhne Israels in den Nil werfen. Und genau in dieser Zeit, da ist der Mose geboren. Eines Tages, da kam die Tochter des Pharao an den Nil und sie fand dort den kleinen Mose im Körbchen oder besser gesagt in diesem Kästchen. Und sie nahm sich dieses Jungen an. Und was sehen wir da? Was sehen wir? Mose wurde bewahrt in Ägypten vor der Tötung aller Jungen. Genauso wurde Jesus Christus in Ägypten bewahrt, als er frisch geboren war. Maria und Josef sind mit ihm nach Ägypten geflohen, weil der Herodes ja auch alle männliche Erstgeburt Israels vernichten wollte. Eine wunderbare Parallele. Und so wuchs dann Mose am Königshof auf in Ägypten. Wir wissen, er wurde in der ganzen Weisheit der Ägypter gelehrt. Es tat sich ihm eine glänzende Laufbahn auf, könnten wir sagen. Und was hat er gemacht? Er hat verzichtet. Das berichtet uns Stephanus eindrücklich in seinem Zeugnis, wo er die Geschichte Israels erzählt in Apostelgeschichte 7 vor dem Hohen Rat. Und Mose, er hätte ein Gründer einer neuen, bedeutenden Dynastie in diesem gewaltigen Weltreich Ägypten werden können. Und dann heißt es in Hebräer 11, in den Versen 24 und 25, Hebräer 11, 24 und 25, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Das heißt, Mose hat auf sämtliche Ansprüche verzichtet. Jemand hat gesagt, durch dieses Bekenntnis zu seiner hebräischen Herkunft beging er sozusagen sozialen Selbstmord. Er hat für sich diese ägyptische Gesellschaft für immer unzugänglich gemacht. Totaler Verzicht. An was erinnert sie das? An unseren Herrn und Heiler. Der verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. Und er wurde ein Mensch. Und was wurde Jesus freiwillig? Er wurde ein jüdisches Knäblein. Mose stellte sich freiwillig zu den Juden. Jesus wurde beschnitten und verfolgt, genau wie Mose. Tiefgehende Parallelen, meine Lieben. Und eigentlich, wenn wir das menschlich betrachten, diese ganze Führung, die da Mose erlebt hat, schon eindrücklich. Diese Bewahrung in Ägypten, beziehungsweise am Nil. Dass rechtzeitig die Tochter des Pharao kam und sie mild gestimmt war, sich ihm angenommen hat und gesagt hat, mit diesem Jungen will ich nicht den Befehl des Vaters ausführen. Und dann großgezogen in aller Weisheit der Ägypter, in all dem Reichtum, hätte das Mose nicht als Führung Gottes anschauen sollen und sagen sollen, ja, ich gehöre an diesen Königshof, von hier aus kann ich für mein Volk schauen, das hat Gott alles so geführt, das hat ja alles wie nach einem Guss ausgesehen. Aber Gott hat eben höhere und er hat göttlichere Pläne mit seinem Volk. Dies war ihm bewusst, denn wie wir es lasen in Hebräer 11, durch Glauben hat Mose verzichtet. Also was heißt das? Er hat einen tiefen und klaren Einblick gehabt in die Zukunfts- und Erlösungsabsichten Gottes mit seinem Volk. Mose war das ganz klar, deshalb hat er aus Glauben verzichtet. Sehen wir diese Hoffnung, in der Mose gelebt hat? Eine solche Hoffnung, die hat ihn verzichten lassen auf den ganzen Reichtum. Für ihn war es ganz klar, was danach kommt, das ist viel größer. Vielleicht müssen Sie in Ihrem Leben auf vieles verzichten. Es kann sein, dass Sie aufgrund des Glaubens vielleicht Ihnen Liebe oder wichtige Freundschaften verloren haben. Vielleicht wurde Ihnen eine Stelle verwehrt, weil Sie gläubig sind und vielleicht nicht mitgehen konnten. Vielleicht wurden Aufstiegsmöglichkeiten verhindert, vielleicht in der Buchhaltung, weil Sie einfach gewisse Dinge als Christ nicht tun können. Es darf uns Mut machen, das, was danach kommt, es ist Realität und es ist viel, viel größer. Halten wir an dieser Hoffnung fest, auch am heutigen Tag, in der kommenden Woche, sie ist Realität. Und noch ein letzter und anderer und wichtiger Aspekt finden wir im Zeugnis des Stephanus. In Apostelgeschichte 7, in den Versen 23 bis 28. 23 bis 28, da heißt es, als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? 2. Mose berichtet es uns in den Worten: Als Mose diese Lasten des Volkes sah, er sah das Unrecht. Er hatte Mitleid. Meine Lieben, Christus hatte Mitleid mit dem Volk, als er sie sah, ohne Hirten, verwahrlost. Und wir lasen es, sie haben Mose verstoßen, sie haben ihn abgelehnt. Mose dachte, sie würden ihn verstehen, aber sie verstanden ihn nicht. Er wollte sie retten. Er ermahnte sie zum Frieden. All das tat Jesus 1:1 auch. Der eine hat ihn weggestoßen, Ablehnung. Und höchst interessant ist, Mose kam hier zum ersten Mal zu seinem Volk. Und somit können wir sagen, bei diesem Ereignis sehen wir die Ankunft Jesu als Mensch auf dieser Erde damals vorausgeschattet. Die erste Ankunft Jesu Christi, als sie ihn beiseite gestoßen haben und gesagt haben, wir wollen nicht. Genau wie der Sohn Gottes, der Rettung bringen wollte, aber sie haben ihn nicht verstanden. Als Mose dann verstoßen war, da floh er nach Midian. Das Interessante ist, wo liegt Midian? Außerhalb Israels und somit auf Land der Nationenvölker. Wir können sagen, Mose weidete eine Schafherde dort in Midian. Wir haben es gelesen, 2. Mose 3, Vers 1. Er hütete die Schafe Jethros, eine Schafherde in Midian. Wir können sagen, eine Herde nicht aus dem Stalle Jakobs. Und das weist doch wunderbar auf was hin? Auf Christus, der zu den Nationen ging nach der Beiseitesetzung Israels. Und da sehen wir doch, wie perfekt der Heilsplan Gottes einfach ist. Alles ist ohne Tadel, nicht antastbar. Kein Mensch hätte ein solches Meisterwerk wie die Bibel und dieser ganze Heilsratschluss zustande gebracht. Und das wurde ja nicht von heute auf morgen alles geschrieben, sondern tausende von Jahren, ganz viele verschiedene Schreiber, aber die Bibel passt wie ein großes Puzzle einfach zusammen. Stellen Sie sich vor, wenn uns heute schon die Bibel so groß und mächtig erscheint, wie groß und mächtig dann die Durchführung von all dem, was die Bibel uns sagt, eines Tages mal sein wird. Nicht auszudenken. Freuen wir uns auf diesen Tag, wenn sich das alles erfüllt? Mose erhütete die Schafe Jethros in Midian. Es war eigentlich ein ganz normaler Tag. Und so beginnt eben das Kapitel 3 von 2. Mose. Mose trieb die Schafe in die Wüste hinaus und er kam zum Berg Horeb. Und plötzlich erscheint ihm dort Gott in einer Feuerflamme in diesem Busch. Mose, er wollte unbedingt nachschauen, warum? Warum verbrennt dieser Busch nicht? Was zuvor geschah, das war der zweite Punkt, den wir gemeinsam angeschaut haben. Und nun stehen wir tatsächlich mit Mose vor diesem brennenden Busch und wir sind beim dritten Punkt, die Bedeutung des brennenden Busches. Und uns beschäftigt, wie Mose, die Frage, was hat das zu bedeuten? Mose, er musste wohl seinen Augen nicht getraut haben, als er diese Erscheinung gesehen hat. Er war ja alleine in der Wüste. Wer hat diesen Busch in Flammen gesteckt? Warum breitet sich dieses Feuer nicht aus? Und eben, warum verbrennt dieser Busch nicht? Was bedeutet das? Und Gott, er hat diese Erscheinung in diesem Busch so deutlich gemacht, mit dem hat Mose nicht gerechnet. Das hatte Mose keineswegs auf dem Schirm und somit hat Gott die Wirkung erreicht, die er eigentlich wollte. Mose trat hinzu und wollte nachschauen. Kennen Sie Situationen, in denen Sie wichtige und gewichtige Entscheidungen in Ihrem Leben treffen müssen? Und der Respekt, der Sie dabei quält, vielleicht eine falsche Entscheidung, eine nicht gottgewollte Entscheidung zu treffen? Man kommt sich dann manchmal vor wie bei 1, 2 oder 3. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Aber meine Lieben, bei Gott ist das ganz anders. Bei Gott ist das ganz anders und darauf dürfen wir in unserem Leben vertrauen. Gott weiß, wie er den Menschen etwas eindeutig zu verstehen geben mag. Er hat alle Mittel und er hat alle Wege, um Ihnen und mir etwas deutlich zu machen. Vielleicht jetzt nicht ein brennender Busch, wenn Sie nach Hause kommen, aber er hat andere Möglichkeiten und er lässt uns als seine Kinder doch nicht einfach verwahrlost in irgendwelchen Entscheidungen zurück. Und manchmal, da haben wir tatsächlich die freie Wahl. Da dürfen wir machen, im Gebet bewegt, was wir gerne wollen. Zurück zu Mose. Kein Geringerer als Gott selber sprach mit Mose aus diesem Busch. Und das Thema der ganzen Rede in diesem brennenden Busch war die große Not und das Leid des Volkes Israel in Ägypten und die Ankündigung eben dieser festgelegten Absicht, das Volk Gottes aus der Hand der Ägypter zu befreien, herauszuführen, in das gute und weite Land, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wir haben es auch gelesen, diese Begebenheit, sie fand am Berg Horeb statt. Interessant ist, wenn wir beleuchten, in welcher Bedeutung und Beziehung dieser Berg Horeb steht. Auf diesem Berg, da fand später die Gesetzgebung Israels statt. Und wer hat ein Gesetz? Ein Land und ein Staat haben ein Gesetz. Die Gesetzgebung haben sie erhalten mit dem Ziel, einmal dieses verheißene Landstück zu besitzen. Und dieses Gesetz sollte dort dann Gesetz sein. Israel soll ein Königreich sein, Gott ihr König. Und dieses Königreich, wir haben es schon einige Male angeschaut, einfach um der Zusammenhang willen, will ich das kurz wiederholen. Dieses Königreich wollte Gott in seinem Heilsplan immer schon haben und zum Segen für alle Völker auf der Welt werden lassen. Sie sollten Salz sein, sie sollten Licht sein. Deshalb nennen wir das Königreichsgedanken Gottes mit seinem Volk. Und das tritt dann mit dem tausendjährigen Reich ein, wenn Christus regiert. Die Nationenvölker werden sehen, wie Gott in Christus sich verherrlicht mit seinem Volk. Es ist also wichtig, auch hier an diesem Punkt, dass wir Israel nicht einfach als geistliches, mystisches Objekt irgendwie sehen, sondern ganz einfach und ganz praktisch als Königreich und Volk auf dieser Erde. Ein Königreich, das eben immer den anderen Völkern, das sehen wir im Alten Testament, in den Evangelien, wir sehen das, wie das Volk Israel immer mit den anderen Völkern zusammen vorkommt. Wenn es um Israel geht, geht es um Völker. Auch in den Psalmen ganz deutlich. Die Gemeinde, der Leib Christi, wir sind eine Ausnahme. Wir sind tatsächlich ein geistliches Gefüge mit Gläubigen aus der ganzen Welt und zusammen sind wir der Leib Christi. Das dürfen wir nicht vermischen. Und so setzt Gott an diesem Busch den Mose also ein, als den berufenen und auserwählten Erretter Israels, eben dieses Volkes. Er soll sie in ihr Land bringen, um dieses Königreich aufzurichten. Und nun, wenn wir diesen Busch betrachten, ein Dornbusch. Gäbe es ein treffenderes Bild als dieses in der Wüste von Gott gewählte? Dieser Busch, er zeigt in meinen Augen, und somit sind wir eigentlich beim Kern. In meinen Augen zeigt dieser Busch, oder anders gefragt, was stellt der Busch von Gott verbildlicht dar? Israel. Der Busch ist ein Bild auf Israel. Ein kleines und verachtetes Volk, das seinem Gott gegenüber nie edle Früchte gebracht hat bis heute, sondern nur Dornen. Die anderen Völker erachten Israel einfach als ein bedeutungsloser Busch irgendwo in der Wüste, und man sticht sich ja höchstens noch daran. Meine Lieben, welcher Gott würde denn so etwas tun? Gott bahnt die Errettung seines Volkes an und wählt dazu einen Dornbusch in der Wüste, um dieses göttliche Vorhaben aufzugleisen. Wie würden Sie es machen? Ich glaube, ich persönlich hätte alle Macht und Pracht an den Tag gestellt und Feuer regnen lassen vom Himmel und gezeigt, wie das jetzt geht. Neigen wir Menschen nicht manchmal dazu? So etwas, das kann einfach nur von Gott selber ausgedacht und dann auch ausgeführt worden sein, dessen Grundsatz es schon immer gewesen ist: das Verachtete und das Nichtige habe ich erwählt. Das Verachtete und das Nichtige von der Welt hat er erwählt. 1. Korinther 1, 27 und 28. Fühlen Sie sich manchmal unwürdig? Fühlen Sie sich manchmal unfähig? Finden Sie sich eigentlich auch in diesem erbärmlichen Dornbusch irgendwo in der Wüste wieder? Ja, meine Frau Jenny, sie braucht immer wieder, und ich staune auch, wie sie das hat, extrem viel Geduld mit mir. Ich kann manchmal so richtig mühsam sein und eklig, einfach stachelig eben. Und dann kommt vielleicht noch ein Dienst oder eine Tour, wo ich dann Gottes Wort verkündigen darf. Und ich denke mir, das passt einfach alles nicht zusammen. Es passt nicht. Und im Nachhinein denke ich mir eben, jetzt willst du Gottes Wort weitergeben? Kennen Sie das auch? Aber eben gerade dann, wenn wir sehen, dass wir nichtig sind, dass wir Verachtete sind, dann sind sie das perfekte Werkzeug für unseren Gott. Und er will sie wirklich gebrauchen. Gott ersprach aus diesem unbedeutenden und nichtigen Dornbusch in der Wüste zu seinem Knecht Mose. Und genauso will der Herr durch sie reden im Alltag. Und nun redet Gott eben aus diesem Busch, und Gott zeigt in diesem Busch seine Wahl auf: Israel, ein blindes, ein halsstarriges, taubes Volk, zum Zeugen unter die Völker zu berufen und zum Träger aller Gottesoffenbarung in der Menschheit überhaupt zu gebrauchen. Das ist doch gewaltig. Jemand sagte, die Kultur kommt von den Heiden, das Heil kommt von den Juden. Ohne die Offenbarung Gottes gegenüber den Menschen, da würden wir ihn niemals finden. Gott offenbart sich damals, heute und auch in Zukunft im Dornbusch Israel. Und ja, dieser Busch, er verbrennt nicht. Ein so treffendes Bild auf das größte Wunder in der Weltgeschichte überhaupt: die Erhaltung dieses kleinen Volkes. Und es brennt tatsächlich lichterloh und scheint eine Botschaft in der Wüstenwelt für die Nationenvölker, für die Menschen zu sein. War doch der brennende Busch auf Nationenland in der Wüste. Das Volk Gottes ist zerstreut in die Nationenwelt. Wie wurden und werden sie verfolgt, bedrückt, gejagt, eben zerstreut, aber dieses Volk ist noch nie verbrannt. Israel darf nicht untergehen. Der Plan Gottes, er muss sich erfüllen. Meine Lieben, die Sprache Hebräisch, sie hat überlebt. Trotzdem, dass dieser Landfleck eine lange Zeit nicht im Besitz des Volkes war. Trotzdem, obwohl sie ohne Tempel sind, ohne das eigentliche religiöse Leben, das Herzstück. Es muss weiterleben, es muss seine Schmach tragen, das Gericht Gottes. Und selbst eines Tages der Verbund aller Nationenvölker gegen das Volk Gottes, es wird ihm nichts anhaben können. Das Volk überlebt. Gott hat sie schon immer bewahrt und sie werden auch Harmageddon überleben. Stellen wir uns vor, schon kurz nach der Gründung dieses Staates 1948, als David Ben-Gurion die Unabhängigkeit Israels ausgerufen hat, da kam es schon zu massivstem Gegenwind. Israel hatte dort noch nicht einmal eine intakte Armee. Und besonders hier zu erwähnen, ist natürlich auch der Sechstagekrieg. Lassen Sie mich das ganz kurz ausführen. 1967, da kam es zur Eskalation. Es ging dabei um Angriffe aus dem Sinai und Gaza und es ging um die wichtige Schiffs- und Handelsstraße von Tiran, die rechtmäßig Israel zustand. Israel hatte so ziemlich alle gegen sich, besonders Ägypten, Jordanien und der Irak. Die ägyptische Luftwaffe, sie war eine der stärksten der Welt. Sie war so stark, dass ein Trupp Abgeordneter der amerikanischen, also der US Air Force, der Luftwaffe der USA, als die dabei Durchreise waren, haben die bezeugt, diese Luftwaffe Ägyptens ist überraschend stark. Israel begann dann mit notwendigen präventiven Luftschlägen gegen die ägyptische Luftwaffe, weil dieser schwelende Konflikt für Israel auch einfach immer gefährlicher wurde. Beeindruckend ist, dieses Szenario dieses Krieges hat Israel schon während den 16 Jahren vor diesem Krieg bis ins letzte Detail geplant. Informationen des Geheimdienstes und jahrelange Erkundungen haben das möglich gemacht. Immer wieder wurden winzige Details in diesem Plan angepasst, beispielsweise der Stand des Morgennebels oder die Zeitverschiebung in Ägypten. Und dann war es auch noch eine logistische Meisterleistung, und zwar derart, dass innerhalb 170 Minuten, da war der Luftsieg zugunsten Israels erreicht. Israel schaffte es, ununterbrochen Flugzeuge in der Luft zu haben, und letzten Endes verlautete der ägyptische Präsident bei seiner Rücktrittsansprache, dass die Israelis die Stärke ihrer Luftwaffe scheinbar verdreifacht haben. Welch Wunder! Nicht verbrannt. Sie sind derart bedrückt. Und doch, wenn wir die Lebenskraft dieses Volkes bedenken, diesen Eifer, diesen Erfolg, auch in den heutigen Tagen, was haben die Juden nicht alles erfunden? Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, das habe ich mal vor einigen Jahren in einer Zeitschrift gelesen. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Eine Palme in Israel wirft durchschnittlich 182 Kilo Früchte ab. Der Schnitt im Nahen Osten liegt bei lediglich 70 Kilo. Der Milchertrag Israels ist der höchste der Welt und doppelt so hoch wie der europäische Durchschnitt. Und meine Lieben, die haben dort nicht Berge und Alpen, die haben viel Wüste. Aus dem Dornbusch Israel, da offenbart sich der lebendige Gott. Wer nimmt es wahr? Wer schaut hin? Wer stellt denn noch fest, dass das ein Wunder ist, dass Israel noch existiert? Meine Lieben, lassen Sie uns hingehen. Lassen Sie uns nachschauen, warum Israel nicht verbrennt. Gott hat die Erscheinung im brennenden Busch so eindeutig gemacht, dass Mose hinging. Eigentlich wirkt Gott genauso eindeutig durch und mit Israel, aber es interessiert keinen. Es gibt keinen besseren Schlüssel als Israel, um die verborgenen Wege Gottes mit der Menschheit zu erkennen. Brennt bei ihnen im Leben auch zurzeit vieles lichterloh? Leid, Krankheit, Druck? Meine Lieben, Israel ist eine Ermutigung für uns. So wie Gott alles, was er verheißen hat, mit Israel Schritt für Schritt erfüllt, und wir sind Augenzeugen davon, so wird er es mit einem von jedem von uns auch tun. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung. Im Gespräch mit Mose sagt Gott dann aus dem Busch, und wir sind jetzt beim zweitletzten Punkt, die sind jetzt etwas kürzer als die bisherigen. Das ist der vierte Punkt: Ich bin herabgekommen. Ich bin herabgekommen. Wir sehen in 2. Mose 3, Vers 8 diese genannten Worte. Gott hat das Leid seines Volkes in Ägypten gesehen. Er hat ihr Geschrei gehört. Er kennt ihre Schmerzen. Und das tut er auch bei ihnen. Er kennt ihre Schmerzen. Und Gott sagt: Ich bin herabgekommen, um zu erretten. Ja, sein Herabkommen, das ist das notwendige Mittel, damit Gottes Pläne überhaupt in Erfüllung gehen. Gott muss selber eingreifen, und das hat er getan. Wir Menschen, wir können es nicht. Und da sind wir wieder bei diesen Königreichsgedanken Gottes mit Israel zum Segen der anderen Völker. Gott hat alle im Blick, und dieser Gedanke ist so zentral. Und dann ist es natürlich der Höhepunkt der Schrift, dass Jesus Christus auf die Erde kam. Das alttestamentliche Volk Israel wird uns als wartendes Volk beschrieben, auf den Kommenden hin. Beim ersten Kommen, da wurde er abgelehnt, wie Mose damals. Deshalb gab es auch keinen Wandel in Israel. Und Israel wartet heute immer noch. Beim zweiten Kommen kommt Christus, um zu bleiben. Und er bringt quasi den Himmel mit auf die Erde, das messianische Reich in und mit Israel. Aber übrigens, auch wir als Leib Christi, wir warten auch. Wir warten auch. Und sind wir uns bewusst, dass neben Israel und der Gemeinde eigentlich alle warten, die ganze Nationenwelt, alle Menschen, die ganze Schöpfung, alles wartet? Auch die müde und die gebeutelte Nationenwelt wartet. Sie wissen zwar nicht auf wen, aber sie wartet. Und wissen Sie was? Es wartet noch jemand. Hebräer 10, Vers 13. Hebräer 10, Vers 13. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Christus selber wartet auch. Er wartet darauf, dass die Himmel zusammengerollt werden wie eine Buchrolle, auf das er wiederkommt. Offenbarung 6, Vers 14. Und nun, wir als Gemeinde, wir warten als Leib Christi auf die Entrückung, auf die Vereinigung mit unserem Haupt, Leib zu Haupt. So sagt es Paulus in der bekannten Stelle in den Thessalonicher Briefen: Wir in der jetzigen Heilszeit, sein Leib bestehend aus den gläubigen Juden und Heiden. Eben auch hier nochmals der Hinweis: Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht diese Verheißungen durcheinander bringen an Israel, an die Gemeinde, die Nationen. Das sind unterschiedliche Elemente, und Gott erfährt in seinem Heilsplan unterschiedliche Gleise, die in der Vollendung dann alle zusammenlaufen. Epheser 1,23 sagt, wir, der Leib, sind die Fülle des Christus, der wiederum alles in allem erfüllt. Das heißt, Jesus ohne sein Haupt, ohne uns, ist noch nicht voll. Das hat Gott in seiner Gnade, die wir nicht fassen können, so festgelegt. Es ist reine Gnade, dass Sie, ein jeder Einzelner von Ihnen und auch ich dazugehören dürfen, zu dieser Christusfülle. So eng gehören wir zu ihm. Alles andere, Israel, die Nationen, alle Kreatur wartet darauf, bis Christus sichtbar wiederkommt. Und eigentlich bleibt alles unverändert, bis dieses Großereignis sich erfüllt. Nur Christus bringt Veränderung. Da könnten Sie alle und ich und wir könnten alle viele Geschichten erzählen, wie Jesus in Ihrem Leben Veränderung gebracht hat. Wenn er wiederkommt, dann wird alles wiederhergestellt. Er wird dann sein Volk aus der Bedrängnis retten, die viel schlimmer sein wird, als sie damals in Ägypten war. Israel wird die Beziehung zum Herrn wieder aufnehmen. Der Herr wird mit ihnen dann tatsächlich eine neue Weltordnung herstellen, und zwar eine Gott wohlgefällige. Solange aber der Teufel regiert, dann nützen alle Koalitionsgespräche und Findungen und Ampel und Jamaika, es nützt nichts. Es ist alles für die Katz, alle Bestrebungen der Menschen zu einer besseren Welt, sie sind belanglos. Erst wenn Jesus Christus Satan ablöst und der Fürst der Welt gerichtet wird und der Friedefürst regiert, dann kommt Veränderung. Der Wunderrat, der Ewigvater, Friedefürst muss regieren. Stichwort Königreich Israel. Ja, und die Wiederkunft Jesu ist der Schlüssel dazu. Und dann kann Israel endlich zum Segen werden, meine Lieben, und dann wird Israel edle Früchte bringen. Zurück zum Dornbusch. Gott fährt dann bei Mose fort und sagt, so geh nun hin. Das ist fünftens und letztens. So geh nun hin. Aus dem ganzen Schriftzusammenhang, wir haben das ja beleuchtet, beim ersten Mal wurde Mose abgelehnt. Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Geh weg von uns. Und aus dem ganzen Schriftzusammenhang, da muss es ja so sein, dass Mose noch einmal zum Volk gesendet wird. Gott sagt, geh nun hin zum Pharao und führe das Volk aus Ägypten. Und da sehen wir im Kleinen in Mose die bevorstehende Wiederkunft Jesu, die zweite Ankunft. Und das sind die Grundlinien dieses gewaltigen Königreichprogramms, meine Lieben, das er durch die Sendung seines lieben Sohnes beim zweiten Mal vor Augen aller Völker ausführen wird. Ja, aus dem brennenden Busch erfolgt die Stimme Gottes, die Israel Rettung verheißt und in die Wege leitet. Und was macht Mose? Er war gehorsam wie Christus. Mose hat den Befehl ausgeführt. Und dann ist es ganz interessant. Jetzt müssen wir uns zum letzten Mal noch einmal kurz konzentrieren. Ich finde es einen schönen Gedanken, Sie vielleicht auch. Mose begegnet dann dem Aaron, seinem Bruder. Und Gott, er hat den Aaron aus Ägypten geholt und er hat den Aaron berufen. Er traf am Horeb auf Mose und sie haben sich geküsst. Der Kuss in der Bibel zeigt immer eine sehr enge Verbundenheit. Das gehört zusammen. Eine innige Verbundenheit, die der Kuss ausdrückt. Und das sehen wir da bei Aaron, als er den Mose küsst. Und nun sollten sie zusammen Israel aus Ägypten herausführen. Und nun die Frage, wen haben wir mit Aaron vor Augen? Wir wollen das einfach mal prophetisch beleuchten oder beziehungsweise bildlich. Denn prophetisch auf das zweite Kommen Jesu gesehen, könnten wir nämlich Folgendes sagen. Aaron hatte eine göttliche Berufung und wurde schon zuvor, bevor die Plagen und das Gericht kamen, schon zuvor, als Mose zum zweiten Mal ging, schon zuvor wurde Aaron aus Ägypten berufen und dem Mose zugeführt. Aaron wurde aus der Welt schon zuvor dem kommenden Messias zugeführt, könnten wir den Kreis etwas weitermachen. Wie ist es mit der Gemeinde, mit dem Leib? Wir werden schon zuvor aus der Welt dem Herrn in den Wolken zugeführt, die Entrückung. Aaron und Mose haben sich geküsst, wir werden mit Christus vereinigt. Und dann kommen wir mit Christus als seinem Leib wieder und vollziehen die ganzen Erfüllungen, die noch ausstehen, mit Christus zusammen. Das heißt, wenn wir sein Leib sind, werden wir auch dabei sein, wenn Christus mit uns als seinem Leib natürlich sein Volk aus der Bedrängnis in der Zukunft befreit. Und somit können wir einfach mal festhalten, nicht buchstäblich, aber Aaron ist ein Spiegelbild, können wir sagen, auf die Leibesgemeinde Jesu. Einfach ein Spiegelbild, das passt wunderbar. Und die Gemeinde, sie ist ja gemäß Neuem Testament dazu berufen, an den göttlichen Reichsgedanken in Gericht und Herrschaft mitzuwirken. Ja, und als dann Mose mit Aaron wieder nach Ägypten kam, da bedeutete das Gericht, Gericht für das antisemitische, für das götzendienerische Ägypten. Was geschieht bei dieser Ankunft von Mose und Aaron? Wir können sagen, die 10 Schalen, die 10 Plagen wurden ausgegossen. Und die 10. Plage, und somit münden wir in den Schluss ein, die 10. Plage, die Vernichtung aller Erstgeburt. Für die Israeliten, da gab es nur eine einzige Hoffnung: das Blut eines makellosen Lammes am Türpfosten. An solchen Häusern, das wissen wir, da ging der Gerichtsengel verschonend vorüber. Und wir wissen es, dieses Mal hat Israel geglaubt, damals, als sie ausgezogen sind. Sie haben es geglaubt. Sie haben auf das Blut vertraut. Und meine Lieben, genau so wird es in der Zukunft sein, wenn Christus wiederkommt. Das Volk wird glauben. Und was ist das Entscheidende? Das geflossene Blut am Kreuz auf Golgatha. Israel, die sich heute noch des Auszuges aus Ägypten damals rühmen, sie werden eines Tages erkennen, die Parallelen von damals zur Gegenwart dann in der Zukunft. Gemäß einer deutschen Zeitung im Jahr 2020, das war damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, da war das teuerste Medikament der Welt ein Medikament gegen Muskelschwund. Es war zum erschwinglichen Preis erhältlich von 1,9 Millionen Euro. Wie viel wert ist das Blut Jesu für Sie? Können wir den Wert dieses Blutes in Schweizer Franken oder in Euro benennen oder in irgendeinem Gegenwert? Die Bibel sagt, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines makellosen Lammes. Es ist zu wertvoll, als dass es irgendetwas gäbe, was diesen Wert ausgleichen könnte. Das ganze Edelmetall der Welt, die gesamten Bestände, würden nicht den Hauch erreichen des Wertes des Blutes Christi am Kreuz auf Golgatha. Israel wird erkennen, wenn sie zum Glauben kommen, dass das ganze Ereignis damals in Ägypten ein kleiner Schatten war auf die Begebenheit, wie sie einmal sein wird, und dass Mose ein kleiner Schatten, den sie ja so glorifizieren, ein kleiner Schatten war auf den viel erhabenen Messias. Und schließen wollen wir nun mit einem Lied, das Israel angestimmt oder anstimmen wird aus Jesaja 12. Und da lesen wir die Verse 1 bis 6. Jesaja 12, die Verse 1 bis 6. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werden sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist, singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Amen. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz beten und dann singen wir gemeinsam das letzte Lied. Ja, Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes danken wir dir, wie dein Wort einfach wie ein großes Puzzle zusammenpasst, Teil für Teil. Und wir können nur staunen, diese Parallelen von Mose auf deinen Sohn, als er in Niedrigkeit auf die Erde kam, aber auch, wenn dein Sohn wiederkommt. Und das in aller Macht und Herrlichkeit. Und wir freuen uns auf diesen Moment, wenn deinem Sohn alles unterworfen wird und er regieren darf, Herr. Und Herr, wir wollen dir auch danken, wie wir einfach sehen, wie du handelst mit deinem Volk, mit deinem geliebten Volk Israel, wie du Schritt für Schritt alle Verheißungen erfüllst und wie du durch diesen Busch zu Mose gesprochen hast und wie eifernd du auch zu den Menschen heute redest durch diesen brennenden Busch Israel, der nicht untergeht, Herr. Und so dürfen wir auch vertrauen, dass du mit einem jeden von uns genauso ans Ziel kommst. Und danke, Herr, dass ein jeder von uns ein Teil der Christusfülle sein darf. Danke für deine Liebe. Amen.